lieber Mitstreiter, lieber Kommilitone. Ich wies bereits eben gerade auf den 2. Timotheusbrief, in dem das so zu beobachten ist. Und in diesem Brief schreibt Paulus einige Verse, an denen ich mich, ich sag mal, in diesem Bericht so ein wenig entlanghangeln will. Es soll keine zweite Predigt sein. Und das ist der bekannte Abschnitt 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. Ich konzentriere mich dann auf einige wenige Verse. Aber dort schreibt der Apostel, ich lese das mal, 2. Timotheus 2, 1 bis 6. Er schreibt, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten oder die Trübsale als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und wenn auch jemand an Wettkämpfen teilnimmt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Dann Vers 6, der Ackersmann oder der Bauer, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Es ist deutlich, Paulus verwendet hier drei Vergleiche. Vergleicht einen Diener im Reich Gottes nicht mit einem Präsidenten, nicht mit einem Management Director oder gar mit einem CEO. Es sind nicht gerade großspurige Vergleiche, die Paulus hier macht. Es ist die Rede von einem Frontsoldaten im Schützengraben oder an der Front, nicht einem General. Es ist die Rede von einem Sportler auf dem Spielfeld, nicht einem Coach oder einem Trainer. Und dann ist hier die Rede von einem ganz gewöhnlichen Bauern, nicht einem Großgrundbesitzer, der andere für sich arbeiten lässt. Wenn wir das zusammenfassen und uns klar machen, was Paulus hier sagt über einen Diener im Reich Gottes, dann sind es drei Punkte. Totale Verfügbarkeit, konzentrierte Einseitigkeit und drittens geduldiges Ausharren. Wenn man einmal das Gesangbuch nach Liedern Ausschau hält in einem Gesangbuch, die über den Dienst im Reich Gottes etwas aussagen, dann stellt man fest, dass es da nicht so viele Lieder gibt. Nicht kürzlich suchte ich nach Liedern, als in der Berg ein neuer Pastor eingesetzt bzw. ordiniert wurde. Ich fand eigentlich nur ein einziges Lied. Es war von Johann Jakob Rambach. Übrigens war er ein Schüler von August Hermann Franke und er war hier in Gießen jahrzehntelang Professor in der Theologie. Und er verfasste das Lied »Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen«. Ein wunderschönes Lied, aber von dieser Sorte gibt es nicht viele. Das scheint mir ein Hinweis darauf zu sein, es ist wohl nicht so beliebt, darüber zu singen, dass wir in der Gemeinde dienen. Wenn ich heute Abend oder heute Nachmittag darüber spreche, über den Dienst im Reich Gottes, dann tue ich das natürlich mit der Absicht, Menschen für den Dienst im Reich Gottes zu werben. Wenn ich das hier sage, ihr Lieben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt im Stillen bei sich denkt, naja, wenn er für den Dienst im Reich Gottes Werbung machen will, Da hätte er sich doch einen besseren Abschnitt aussuchen können, oder? Denn da fängt doch Paulus gerade an zu sagen, du nun erdulde die Widrigkeiten. Schon verloren, oder? So wird man nicht, oder? Ja, ich gebe zu, Paulus startet in diesen Versen keine sozialpädagogische Schamoffensive. Er fängt hier nicht an zu schwärmen von attraktiver Job mit Spitzenbezahlung und viel Freizeit. Stattdessen tatsächlich, ja, wir lesen es, leide Trübsal, so übersetzt es die Elberfelder, oder so die Schlachter 2000, ertrage die Widrigkeiten als ein guter Soldat Jesu Christi. Aber lassen wir diesen Satz jetzt einmal einen Augenblick stehen. Ich komme am Schluss noch kurz darauf zurück. Ich will diesen Satz jetzt weder verteidigen, noch will ich ihn in irgendeiner Weise schönreden. Ich will ihn auch nicht dramatisieren. Lassen wir ihn einmal so stehen. So schreibt Paulus an Timotheus, den er liebt. Und dann erkennen wir ganz einfach, dass es im Dienst des Reiches Gottes auch Situationen gibt, die wehtun. Aber heute Nachmittag will ich mal über die vielen schönen Dinge im Dienst des Reiches Gottes sprechen. Und unter diesem Aspekt einmal auf die drei Vergleiche, die Paulus hier in 2. Timotheus 2 in den Versen 4 bis 6 gebraucht, hinweisen. Zunächst der Soldat. Er schreibt hier als ein guter Streiter Jesu Christi, als ein guter Soldat. Und er fügt hinzu, wer Kriegsdienste tut, daran veranschaulicht er das, was er an dem Soldaten deutlich machen will, wer Kriegsdienste tut, der verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Was heißt das? Während eines Kriegszuges kümmert sich kein Soldat um seinen eigenen Lebensunterhalt. Er hat ein Ziel. Er muss den zufriedenstellen, von dem er angeworben worden ist. Für die Verpflegung, für sein Essen, ist die oberste Heeresleitung verantwortlich. Und Paulus schreibt, genau so verhält es sich bei einem Diener im Reich Gottes. Der Diener steht ganz für die Arbeit, für den Krieg zur Verfügung, ganz. Und noch etwas. Paulus spricht ja hier über Geld. Lieben, ein Diener im Reich Gottes verdient nicht eigentlich mit seiner Arbeit sein tägliches Brot. Vielmehr ist es richtig, dass er für die Arbeit im Reich Gottes freigestellt ist. Er arbeitet nicht für Geld, sondern als Diener Gottes ist er finanziell so gestellt, dass er Gott dienen kann, dass er freigestellt ist für diesen Dienst. Es ist schön. Es ist schön, morgens aufzuwachen und zu wissen, du hast heute den ganzen Tag frei, um total Gott zu dienen. Jede Minute, jede Stunde. Und ich habe hier auch die Teilzeitmitarbeiter oder den Part-Time-Prediger oder auch den Gastdozenten im Auge. Ja, wir leben in teuren Zeiten und das ist deutlich, sie werden noch teurer. Die Explosion der Energiepreise ist sicher erst der Anfang. Für viele Diener im Reich Gottes wird ein Job, auch ein Nebenjob, kein überflüssiger Luxus. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Denn man benötigt auch Geld zum Leben. Trotzdem empfehle ich aus eigener Erfahrung, stelle die Sorge um dein eigenes Einkommen für dich persönlich zurück. Dafür ist die oberste Heeresleitung verantwortlich. Wenn andere Christen sehen, dass er sich wirklich für das Reich Gottes aufopfert, dass er wirklich Opfer bringt, also nicht nur einen Dienst nach Vorschrift macht und das kriegt man in der Gemeinde mit, dann darfst du die Sorge und auch den Bedarf deines Lebensunterhaltes in die Hände deines himmlischen Vaters legen. Du gibst damit Gott die Gelegenheit, ihn auf eine besondere Weise kennenzulernen. Dann kann es sein, dass man sich irgendwie doch in einer Situation vorkommt, die dem Volk Israel während der Wüstenwanderung entspricht. Objektiv fehlte es an allem in der Wüste. Aber der Herr gab ausreichend Manna. Immer, immer wieder. Nicht im Vorrat, aber er gab es. Das Volk Israel hatte dadurch super Gelegenheiten, Gott als einen Gott der Überraschungen kennenzulernen. Aber gut, beim Bild vom Soldaten will ich jetzt nicht beim Geld bleiben, beim Sold. Es gibt noch einen weiteren Aspekt bei einem Soldaten. Ihr Lieben, ein Soldat trägt niemals in dem Krieg die letzte Verantwortung. Es kam öfters vor, wenn ich die letzten Jahrzehnte so zurückblicke, dass ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag müde, erschöpft von meiner Tätigkeit während der Woche hier an der ART, noch an der Vorbereitung oder dem nochmaligen Durcharbeiten der Predigt saß. Ich versuchte der Predigt dann noch den letzten Schliff zu geben, denn morgen muss sie ja gehalten werden. Aber gleichzeitig durfte ich es lernen und auch beten: Herr, eigentlich ist das mit der Wortverkündigung morgen gar nicht meine Verantwortung. Ob die Predigt morgen bei der Gemeinde ankommt oder nicht, ist doch schließlich deine Gemeinde. Tu du morgen, was du willst. Und ich bitte hier nicht, missverstanden zu werden. Ich weiß, dass das missverstanden werden kann. Das führt nicht und das darf nicht zu nachlässiger Schludrigkeit in der Arbeit im Reich Gottes führen. Aber ich sage einmal, es gibt auch so etwas wie ein heiliges Entspanntsein. Und das gehört auch zum Reich Gottes und ist schön. An welchem Frontabschnitt wir uns befinden, wir tun, was wir können. Aber Gott ist es, der den Sieg gibt oder eben auch nicht. Auf jeden Fall gilt das Wort des Herrn: Deine Gnade genügt. Natürlich, gelegentlich passiert es, wo denn nicht. Menschen verlassen die Gemeinde. Studenten lassen sich von der Akademie exmatrikulieren. Natürlich fragt man dann als Dozent: Habe ich etwas falsch gemacht? Klar. Wenn, dann habe ich Buße zu tun. Aber ich sage heute mal, ich musste auch lernen, nicht immer liegt ein solches Weggehen, ein solches sich abwenden an uns. Dann legen wir die Sache beiseite, wir befehlen sie Gott an. Letztlich ist es sowieso der Herr selbst, der in seiner Souveränität Menschen zieht in seine Gemeinde, in seinen Dienst und wir nicht die Gemeinde mit irgendwelchen Tricks bauen. Bekanntlich bezeugen wir an der ART mit großer Freimütigkeit die Lehre: der Erwählung, der Gnadenerwählung Gottes. Natürlich wissen wir auch hier an der ART, dass dies unter Evangelikalen umstritten ist. Ich bezeuge, dass ich diese Lehre liebe, nicht nur, weil sie biblisch ist. Denn gerade dadurch darf ich wissen, dass es Gott der Herr ist, der die Kontrolle hat und nicht ich. Das entlastet. Das entlastet, ihr Lieben. Dann müssen wir auch nicht mit allen Tricks und Tricksereien herumzappeln, um möglichst alle ins Boot zu holen. Wir brauchen dann auch nicht neurotisch zu werden, wenn es in der Gemeinde oder auch an der ART zuweilen durch tiefe Täler hindurchgeht. Menschen sich von uns trennen oder uns gar verleumden. Also um es noch einmal deutlich zu sagen, dass ich hier nicht missverstanden werde. Natürlich werden wir uns auch immer wieder fragen müssen, hast du etwas falsch gemacht? Was muss ich verändern? Was muss ich verbessern? Aber ich weise auch darauf hin, nachdem Paulus einmal geschrieben hat, dass man von einem Diener des Christus und einem Haushalter der Geheimnisse Gottes verlangt, dass er treu erfunden wird, fügt er hinzu, 1. Korinther 4, 1 bis 4, ich weigere mich, mich selbst zu beurteilen, auch im Konflikt mit der Gemeinde. Paulus hatte Konflikte mit Korinth. Der mich beurteilt, so schreibt Paulus, ist der Herr. Punkt. Ich bin Soldat und wo ich eingesetzt werde und mit wie vielen ich im Schützengraben liege oder ob ich dort alleine liege, mit wie vielen ich kämpfe an der Front oder auch alleine, das entscheiden nicht wir, sondern die Entscheidung liegt bei der obersten Heeresleitung, nicht bei dem einzelnen Soldaten. Und ich sage es noch einmal, ich hoffe, mich versteht hier niemand falsch. Aber manchmal, und das musste ich auch lernen, ist es sinnvoll, die eigene Selbstkritik auch zu zügeln, sich zu weigern, sich selbst jetzt zu beurteilen. Erstmal abwarten. Vielleicht sieht die Sache ganz anders aus, nachdem die von anderen geworfenen Nebelkerzen sich etwas verzogen haben und die Situation gelichtet ist. Und vor allem vergiss nicht, du bist nur ein Soldat, nicht der General. Die oberste Heeresleitung, sie hat den Überblick. Das Wissen, dass niemand von uns die letzte Verantwortung trägt, gerade das schafft den Freiraum, das zu tun, was in der eigenen Verantwortung liegt. Was zu deinem dir zugewiesenen Frontabschnitt gehört. In unserem Dienst haben wir einen mächtigen und einen guten Chef. Das sage ich ausdrücklich hier. Ein Evangelikalismus, der die Lehre der Erwählung nicht kennt oder ablehnt, schafft sich damit eine Last, die er nicht tragen kann. Denn dann wäre ich ja verantwortlich für das Heil, für das ewige Heil oder das Unheil von Menschen. Das kann niemand tragen. Was tut dann der Neoevangelikalismus? Beobachten wir es doch. Er versucht sich seiner Last zu erleichtern, denn er kann sie nicht tragen. Er passt sich der Welt an und bezeichnet das sogar noch als missionarisch. Was für eine Verblendung. Es klingt so fromm, davon zu sprechen, dass wir für die verlorenen Weltverantwortung, unter dem machen wir es gar nicht mehr, tragen müssen. oder die One World daran tätig sein müssen. Und international unter dem gibt es heute keine wirkliche Gemeinde mehr, oder? Wenn ihr mal genau mit diesen Leuten sprecht, dann wird euch etwas auffallen. Die arbeiten gar nicht mehr. Die seufzen nur noch. Und ducken sich aus ihrer Verantwortung raus. Wenn der Staat gebietet, keine Gottesdienste mehr zu feiern oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt, dann fungiert das für sie, die so laut bisher über ihre gesellschaftliche Relevanz schwadronierten, geradezu als ein gern verwendetes Feigenblatt. Denn ich bin dann ja nicht mehr verantwortlich, wenn das Wort Gottes nicht mehr verkündigt wird, sondern der Staat. Ich will es einmal so formulieren. Ein rechter Soldat des Herrn tut sein Bestes, um es nicht in der Welt den Leuten recht zu machen. Aber er tut sein Bestes, um seinem Herrn zu gefallen. Oder so wie es Paulus in Galater 1 sagt, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, ich wäre Christi Knecht nicht. Du kannst übrigens auch gar nicht allen gefallen, versuch's erst gar nicht. Aber ich vermute, dass diese sich selbst vom Evangelikalismus auferlegte Last eines der Gründe ist, vielleicht nicht alles, ich will hier nicht vollständig sein, aber eines der Gründe ist, warum der Dienst eines Pastors heutzutage so unbeliebt ist. Nicht? Dann kommt dann immer wieder die beschleichende Angst, wenn das, was ich den Gemeindegliedern oder den Studenten sage, ja gar nicht bei ihnen ankommt, dann stehe ich plötzlich da wie ein begossener Pudel, dann prügeln sie alle auf mich ein, dann bin ich nicht mehr beliebt. Ich sage dazu, wenn ein Trommelfeuer über dich herzieht, dann kann das deine Schuld sein. Es muss aber nicht deine Schuld sein. Auch von Jesus wandten sich Menschen ab. Johannes 6 etwa. Und was tat Jesus? Er wandte sich an seine 12 Getreuen und fragte sie, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Das war alles. Oder denken wir an den reichen Jüngling. Es kann unsere Schuld sein, es muss es aber nicht. Und Gott, doch darauf will ich einmal hinweisen, er setzt unserem eigenen Dienst auch Grenzen. Auch das haben wir zu lernen. Nicht? Wie wird Gott genannt in der Bibel? Er wird der Gott der Gnade genannt, der Gott der Herrlichkeit, wunderbare Namen, der Gott der Treue, im Propheten Jesaja. Aber ist uns schon einmal aufgefallen, dass Gott auch genannt wird, der Gott allen Maßes. So nennt ihn Paulus einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Du dienst nur an einem begrenzten Frontabschnitt, mehr nicht, aber da diene voll. Anderes, da hat Gott andere Diener. Oder er lässt den Frontabschnitt laufen, aber das ist nicht deine Sache. Ein Soldat, er hat nur eines zu tun, er hat den zufriedenzustellen, der ihn zum Dienst verpflichtet hat. Das zweite Bild ist das Bild eines Sportlers. Wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Nicht bei jedem Sport ist die unbedingte Voraussetzung, dass die Regeln bestimmen, wie das Spiel läuft. Das heißt nun nicht, wenn wir über Regeln sprechen, dass man zu sich selbst im Reich Gottes sagt, naja, wenn ich mich also buchstabengetreu an die Verfassung der ART etwa halte, Dienst nach Vorschrift, dann ist das okay. Nein. Ich denke, dass Paulus hier dem Timotheus etwas anderes rüberbringen will. Nicht wir alle kennen das Sprichwort, Not bricht das Recht oder das Gesetz. Und auf den Sport bezogen kann das heißen, naja klar, wenn der Sportler die Gefahr sieht, in einem Duell den Kürzeren zu ziehen oder gar zu verlieren, dann steht er in der Versuchung, die Spielregeln zu vergessen. Dann greift der Radsportler zum Doping. Der Boxer versucht es, unter die Gürtellinie zu treffen. Der Fußballer versucht, im Strafraum durch eine Schwalbe einen Elfmeter zu erzwingen und so weiter. Sich an die Spielregeln zu halten, vor allem, wenn es persönlich eng wird für einen, ist nur möglich, wenn man auch in dieser Situation bedenkt, dass das Spiel und die Spielregeln höher zu achten sind. Etwa auch als die Frage, gewinne ich jetzt oder ziehe ich den Kürzeren? Das gilt für jede Sportart. Und entsprechendes gilt für den Dienst im Reich Gottes. Nur, wenn du wirklich an die Wahrheit des Evangeliums glaubst, kannst du auf billige, psychologische oder sonstige Tricks verzichten. Und du brauchst deine Zuflucht nicht zu fleischlichen Marketingmethoden nehmen, die nicht dem Wort Gottes und seinem Geist entsprechen. Da kann gerade das Evangelium die Sachen immer wieder recht rücken. Und zwar selbst dann, wenn man am Verlieren ist oder vermeintlich verliert. Denn noch einmal, in einem Spiel zu verlieren, ist längst nicht das Schlimmste. Das Schlimmste in einem Sport ist es, sich über die Spielregeln hinwegzusetzen oder sie zu brechen. Gerade wegen des Evangeliums von Jesus Christus kann ein Diener Gottes es sich leisten, sich an die Regeln zu halten. Mach in deinem Dienst das, was dem Wort Gottes entspricht, und unterlass das, was dem Evangelium widerspricht. Ich werde einmal konkret. Auch dann, wenn in einer Vorlesung nur wenige Zuhörer sind, halte trotzdem die Regeln ein. Bereite dich trotzdem gründlich vor. Und tue auch dann deinen Dienst mit Freuden, sodass du deinen Hörern nahrhaftes Brot darreichst. Auch insofern erfordert der Dienst im Reich Gottes eine sportliche Einstellung. Und wenn man sportlich etwa bei Google nachschlägt oder in einem Wörterbuch, dann ist das interessanterweise verbunden mit Begriffen wie Fairness, Ehrlichkeit, Einklang mit den Regeln, das alles gehört auch zum Sportler. Das meint sportlich zu sein. Und hält man sich nicht an die Regeln, dann wird man disqualifiziert. Dann bekommt man die rote Karte und hat vom Platz zu gehen. Man verliert jeden Anspruch auf einen Preis, und zwar egal, wie viele Tore man vorher geschossen hat, man ist beschämt. Kommen wir noch zum dritten Bild. Bauer, Landwirt. Bisher hatten wir ja zwei Bilder, die Paulus uns hier vor Augen führt, die es mit Kampf zu tun haben. Es wurden uns Kämpfer vor Augen gestellt. Interessanterweise von Weicheiern hatte Paulus nicht gesprochen. Kampf, Auseinandersetzung, Konfrontation, Auge in Auge mit dem Gegner zu stehen und volle Konzentration auf das gegnerische Tor. Aber das ist nicht alles, was zu einem Diener im Reich Gottes gehört. Das letzte Bild des Apostels ist friedlich. Es ist das Bild eines Landwirts. Nach den Bildern von Krieg und Wettkampfsport kann es nun den Eindruck erwecken, naja, jetzt wird's idyllisch. Ich, meine Frau und ich hatten kürzlich unsere einjährige Enkelin bei uns, konnten den ganzen Tag auf sie aufpassen und die kleine Nora hatte ein Bilderbuch über einen Bauernhof mit fröhlichen Kühen, spielenden Ferkeln und lächelnden Bauern. Ihr Lieben, wenn Paulus hier von einem Bauern spricht, dann hat er etwas anderes im Auge. Das Leben auf einem Bauernhof ist nämlich keineswegs so idyllisch. Das ist ein Kindertraum. Es ist schweißtreibend. Es ist anstrengend. Und Paulus spricht hier auch davon, der Ackermann, der müht sich mit der Arbeit. Es ist harte Arbeit. Ein Bauer arbeitet hart, aber wofür eigentlich? Nun, es ist eine Hoffnung, die ihn antreibt. Eine Hoffnung. Ein Glaube meinetwegen. Er hofft darauf, dass in dem Samen, den er ausstreut, die Ernte enthalten ist. Er sieht nicht die Ernte. Er wirft das Saatgut weg. Aber genau damit investiert er in die Zukunft, in die Ernte. Ob er selbst sie einmal bekommt oder andere nach ihm, spielt nicht so eine große Rolle. Bei einem Diener im Reich Gottes mag es zutreffen, dass man seine harte Arbeit nicht immer sieht. Außenstehende mögen denken, dass Diener im Reich Gottes vielleicht sogar ein lausiges Leben führen. Manchmal ist das ja auch so. Ich werde schon als normaler Angestellter die Möglichkeit, morgens etwa um 10 Uhr mit seiner Frau im Wohnzimmer zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Normale Männer arbeiten dann. Wie gesagt, wir sollten die schönen Seiten eines Pastors nicht übersehen. Aber trotzdem spricht Paulus hier von Mühe. Von harter Arbeit. Es ist harte Arbeit, harte Mühe, Dinge sagen zu müssen, die zu allem im Widerspruch stehen, was unserem Fleisch gefällt. Es ist hart, unangenehme Nachrichten rüberzubringen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir ja zuerst unser eigenes Fleisch kreuzigen müssen. Es ist doch nicht immer einfach, einem Studenten Mut zuzusprechen, während man wegen irgendwas anderem selbst gerade niedergeschlagen, bedrückt, am Ende ist. Oder ihm auch zu sagen, du, probiere es noch einmal. Die Predigt war noch nicht so, wie es sein sollte. Nicht? Aber nicht aufgeben, probiere es noch einmal. Unangenehme Botschaften zu bringen in dem Wissen eigener Schwäche und eigener Unzulänglichkeit, das ist Schwerstarbeit. Gegen sich selbst und dann auch im Blick auf andere. Und wer das nicht glaubt, der kann es gerne einmal ausprobieren. Nicht wahr, Lehrer müssen das auch machen, die müssen auch mal schlechte Zensuren geben. Aber wie gesagt, die haben ein Druckmittel, aber als Pastor hast du das nicht. Nämlich die Versetzung, das ist bei Lehrern dann immer noch die Perspektive. In der Gemeinde hast du es nicht. Aber abschließend wollen wir es auch nicht übersehen. Paulus legt hier den Finger auf noch einen Punkt, auf einen schönen Punkt. Er sagt, der Bauer genießt die Früchte seiner Arbeit zuerst. Er hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Ich sage einmal in den Vorbereitungen der Predigt, er hat am meisten davon. Oder auch in den Vorlesungen. Er profitiert am meisten davon. Er genießt sie am meisten. Apropos Früchte. Der wahrlich nicht unumstrittene amerikanische Missionswissenschaftler Donald McGavran stellte einmal während eines Vortrags an das Auditorium folgende Frage. Was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums? Natürlich, die Antwort aus dem Auditorium kam: Äpfel. Nein, erwiderte er. Die wahre Frucht eines Apfelbaums ist ein weiterer Apfelbaum. Der Apostel Paulus gebraucht hier drei Bilder vom Soldaten, vom Wettkampfsportler und vom Bauern, um dem Timotheus eine einzige Botschaft zu vermitteln. Nämlich Vers 2. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren und die wieder andere lehren und so weiter. Wenn Gott in seiner Freundlichkeit und in seiner Barmherzigkeit es schenkt, dass er durch die ART als Früchte weitere Apfelbäume schenkt, dann ist der Zweck der ART damit erfüllt. Ach ja, noch ein Wort zu der ersten Anweisung in diesem Abschnitt. Nimm teil an den Widrigkeiten oder an den Trübsalen als ein guter Streiter Jesu Christi. Hört das Wort und beachtet es im Dienst für Gott und im Dienst für in seinem Reich. Nimm teil, sei bereit, lauf nicht weg. Nimm teil an den Widrigkeiten als ein guter Boris Jesu Christi. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.